Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier in Hirzenhain und auch in den Bildschirmen. Schön, dass ihr dabei seid und freue mich, dass ich hier sein kann. Und ich freue mich, dass ich die Predigt halten kann. Es ist immer ein Vorrecht, das zu tun. Ganz wunderbare Sache. Jedes Land hat seine Grenzen. Wie einige von euch wissen, komme ich ja aus dem Libanon, ein kleines Land, aber ein wunderschönes Land, an der Küste gelegen, nördlich von Israel. Und das Land ist wesentlich kleiner als Deutschland. Es gibt Länder mit weiten Küstenflächen, die in der Schifffahrt engagiert sind. Es gibt Länder mit großen Binnenseen und Wäldern und Wüsten. Andere Länder sind gesegnet mit fruchtbarem Ackerbau, Knoblauch, Kartoffeln, Mais, jetzt wisst ihr, was ich gern esse. Es gibt Länder mit reichen Bodenschätzen, Gold, Diamanten, Öl. Und jedes Land ist doch irgendwie unterschiedlich. Aber alle haben ihre Grenzen. Gott selber hat die Grenzen der Völker festgelegt. Das können wir nachlesen im Psalm 74, Vers 17. Da steht, du hast festgelegt alle Grenzen der Erde. Oder wenn wir an den Turmbau zu Babel denken, wo Gott dafür gesorgt hat, dass es durch die verschiedenen Sprachen dann auch zur Bildung von Völkern kam und dann natürlich auch zu Grenzziehungen. Und jedes Land darf zu dem stehen, was Gott ihm geschenkt hat und darf auch einen gewissen, gesunden Nationalstolz haben. Oh, darf man sowas sagen? Ja, ich denke schon. Wir Deutsche tun uns ja damit aufgrund unserer Geschichte schwer. Wir sehen das bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Wenn dann der Läufer aus Äthiopien oder Kenia seine Flagge nimmt und strahlend und begeisternd durch die Ziellinie läuft und seine paar Fans, die er mitgebracht hat, die johlen, die sind total begeistert. Und es gibt in dem Augenblick keine glücklichere und stolzere Nation als sie, trotz des Hungers und des Elends in ihrem Heimatland. Und zu Hause wird getanzt und gejubelt und wer keinen Fernseher hat, der trifft sich in den Kaffeehäusern und dort wird dann gemeinsam gefeiert. Sowas ist toll und vielleicht denken jetzt einige, Gabriel, halte dich doch mal etwas zurück, Nationalstolz ist doch eine Gefahr. Daraus entstehen doch Kriege und Angriffe auf andere Länder. Interessanterweise ist genau das Gegenteil der Fall. Zu wenig Nationalstolz führt zu Kriegen. Derjenige, der in seinen Grenzen ruht und versöhnt ist damit, was Gott ihm geschenkt hat, mit seinen Bodenschätzen und seinem Land, mit Seen, Wäldern und anderen Dingen, und nicht neidisch auf das guckt, was andere haben, wird auch nicht versuchen, andere Länder deswegen anzugreifen, weil er zufrieden ist mit dem, was er hat. Kriege um Land sind immer ein Zeichen dafür, dass eine Nation nicht versöhnt ist mit den eigenen Grenzen. In Skandinavien habe ich gehört, dass sogar in den Weihnachtsbäumen eine Flagge hängt, eine Nationalflagge. Sogar in solch einer heiligen christlichen Sache wie dem Weihnachtsbaum. In Dänemark hängt fast an jedem Haus eine Fahne, eine Flagge, eine Landesfahne. Und diese skandinavischen Völker, die sind nachweislich friedliebend. Sie sind tolerant, sie sind weltoffen, sie nehmen Flüchtlinge auf und setzen sich für Minderheiten ein. Sie freuen sich über das, was sie haben und leben ihr Leben. Sie sind zufrieden und freundlich, das ist gesund. Vielleicht ahnt der ein oder andere schon, dass ich eigentlich gar nicht über Länder spreche, sondern über Menschen. Jeder Mensch hat seine Grenzen, die uns auch verordnet wurden von Gott. Versöhnung mit den eigenen Grenzen könnte man so definieren, die eigenen Grenzen akzeptieren, froh darin leben und Gott dafür danken. Bei jedem liegen die Grenzen anders und das spielt auch keine Rolle, ob du sprachbegabt bist, ob du singen kannst wie eine Nachtigall oder wenn du unter der Dusche singst und du eine Abmahnung vom Vermieter bekommst. Das ist vollkommen wurscht. Ob du ein genialer Verwalter bist und alle Termine deiner Kinder und deiner Nachbarn und was er sich auf deinem Computerprogramm gespeichert hast oder ob dein Leben mehr einem Chaosmanagement gleicht, das sind deine Grenzen. Und da gibt es viele Leute, die unversöhnt sind mit ihren Grenzen. die sich darüber ärgern, dass sie einen dicken Bauch haben, zu kleine Füße oder sonst was. Und das vermiest einem das Leben. Oder auf der Gabenebene. Der andere hat genau die Gaben, die ich gerne hätte. Und man ist unversöhnt mit sich selber. Oder in Bezug auf Gemeindeebene, dass du nicht versöhnt bist mit der Größe deines Teams oder gar mit der Gemeindegröße. Dass man meint, die anderen sind ja viel weiter als wir. Die haben es drauf. Die haben bestimmt das richtige Konzept und wir denken, wir kommen nicht vom Fleck. Dann schaut man noch auf die vielen Verlorenen, die man erreichen möchte mit dem Evangelium, auf das, was man alles tun könnte, und dann ist die Moral gänzlich sowieso am Boden. Das kann einen so unter Druck setzen und frustrieren. Und in anderen Gemeinden, da denkt man, da klappt das ja alles viel besser. Oder du bist in einem Arbeitskreis und du denkst, oh Mann, wenn ich nur die Gaben hätte von dem Mitarbeiter oder von dem Leiter. Und irgendwann spricht dann Gott zu dir und sagt, du, ich habe eine Stelle frei. Es ist deine Stelle, es ist nicht die Stelle von dem Mitarbeiter X. Weil du vergleichst dich ja den ganzen Tag mit anderen. Sei einfach du selber. Gott hat dir wunderbare Gaben gegeben, die Mitarbeiter X in dieser Form nicht hat. Aber auch Grenzen, die anders sind als bei ihm. Wenn du versuchst, den anderen zu kopieren, da kommt nichts bei raus. Sonst hätte Gott ja gleich zwei Exemplare von Mitarbeiter X schaffen können. Gott will, dass du deinen Platz einnimmst mit deinen Gaben und deinen Grenzen, dann wirst du erfolgreich sein. Wenn du die eigenen Grenzen akzeptierst, froh darin lebst und Gott dafür dankst, dann bist du endlich bereit, auch an deinen Stärken zu arbeiten und statt an deinen Schwächen. So viele Mitarbeiter sind in einigen Gebieten wirklich genial, aber sie entwickeln sich in diesen Bereichen nicht wirklich weiter. Warum? Weil sie so viel Kraft darin investieren, an ihren Schwächen zu arbeiten. Gerade in den Bereichen, die ihnen elendig schwerfallen. Resultat ist ein Burnout. Kraft und Lustlosigkeit. Und dass man Nachfolge und die Arbeit im Reich Gottes prinzipiell als etwas ganz Schweres erlebt. Da hat das eine seine Ursachen. Ein Vorschlag, statt auf die Silbermine des anderen zu schielen, sollten wir lieber mit unsere eigenen Schwächen akzeptieren, auch unsere Grenzen. Kurzer Einwurf, es geht hier nicht um den Charakter. Bitte versteht das nicht falsch. Charakterlich sollen wir sehr wohl an unseren Schwächen arbeiten, aber bei den Begabungen an den Stärken. Das ist ein großer Unterschied. Wer mit seinen Grenzen nicht versöhnt ist, arbeitet mit großer Kraft an seinen Schwächen, statt seine Stärken auszuspielen. Die eigenen Stärken entwickeln sich so nie zur vollen Reife. Ein schönes Bild von Gemeinde im Neuen Testament ist das vom Leib. Ihr kennt das aus 1. Korinther 12. Das gesamte Konzept vom Leib funktioniert nur, wenn jeder zu seinen eigenen Grenzen steht. Das Auge kann halt nur sehen, aber das klappt, weil das sonst kein anderer kann. Es wäre ja eine Katastrophe, wenn das Auge sagen würde, ich fange jetzt an zu laufen. Ich laufe in der Gegend rum, versucht euch das lieber nicht vorzustellen. Das eigentliche Problem für Leute, die Auge sind im Leib und versuchen damit zu laufen, die können nicht mehr sehen und keiner kann diese Aufgabe erfüllen, des Sehens. Also du musst nicht alles können oder alles machen. Aber dich ergänzen lassen ist wichtig. Und das geht nur, wenn du zu deinen Grenzen stehst. Also eine meiner Schwächen ist zum Beispiel Verwaltung. Da bin ich überhaupt nicht gut. Ich oute mich jetzt mal hier. Das ist nicht mein Ding. Habe ich auch in den Gemeinden, wo ich angestellt war, habe ich das auch gesagt. Hey Leute, das ist nicht der Bereich, wo ich meine Stärken ausspielen kann. Da brauche ich Ergänzung. Und ich glaube, im Reich Gottes gibt es einige Geschwister, die Dinge machen, die gar nicht zu ihren Gaben gehören. Und deshalb sind sie unzufrieden. Sie denken, sie müssten alles machen und bauen deswegen ihre Gaben, in denen sie gut sind, nicht aus. Jesus erzählt in Matthäus 25, 14 bis 29 ein Gleichnis von einem Mann, der verreisen wollte. Und er rief seine Manager und dem einen gab er 5 Millionen, dem anderen 2 Millionen und dem dritten gab er 1 Million. Und er sagte zu ihnen, so, ich bin jetzt eine Weile weg und ihr sollt mal mit dem Geld handeln. Und interessanterweise steht dann geschrieben in Vers 15, er gab jedem nach seinen Fähigkeiten. Das ist in diesem Gleichnis ein Schlüsselsatz. Denn der mit den 5 Millionen Euro hatte ganz andere Grenzen und konnte auch was ganz anderes bewegen als der mit den 2 Millionen oder mit der 1 Million. Gott wollte keinen überfordern, sondern er wollte, dass sie es packen können. Gott überfordert auch uns nicht. Wir sollten nicht über unsere Kraft und Fähigkeiten hinaus dienen und dabei kaputt gehen. Der Mann kommt nach langer Zeit wieder und rechnet mit ihnen ab und das wird Jesus ja auch tun, wenn er kommt. Er wird uns beschenken nach dem, was wir getan haben, nach unseren Wegen, nach unserer Nachfolge, nach unseren Werken. Diese werden von Gott geprüft und beurteilt werden. Das hat nichts mit Errettung zu tun, aber der Bereich der Werke und auch wie wir unsere Gaben eingesetzt haben, das wird von Gott nochmal ganz speziell beurteilt werden. Das Entscheidende wird dabei unsere Motivation sein, mit welcher Motivation wir gedient haben. Wir sind Gott gegenüber an den Punkten auch rechenschaftspflichtig für unsere Gaben und Fähigkeiten, dass wir sie so einsetzen, wie Gott das möchte. So, jetzt schauen wir uns die Geschichte weiter an. Also der mit den 5 Millionen Euro kommt zu seinem Herrn, zeigt ihm, was er erwirtschaftet hat und der Herr sagt zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen und ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude des Herrn. Und jetzt kommt der Zweite mit den 2 Millionen und hat 2 Millionen erwirtschaftet. Und wisst ihr, was jetzt geschieht? Doch was ganz Außergewöhnliches. Der Mann sagt zu dem zweiten Knecht genau dasselbe wie zu dem mit den 5 Millionen Euro. Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Auf was kommt es ihm an? Auf die Treue, auf die innere Haltung, auf die Motivation. Das ist Gott wichtig. Gott vergleicht uns nicht miteinander. Er sagt nicht, dein Dienst muss so aussehen wie der Dienst von XY in der Nachbargemeinde oder in Bezug auf mich, dass ich jetzt so predigen müsste wie Reinhard Bonke. Nein, muss ich nicht. Kann ich auch nicht. Das wäre garantiert ein Lacherfolg. Und produktiv wäre das auch nicht. Jeder ist für sein Leben verantwortlich. So, wenn du nur 1 Million Euro hast und 500 Euro dazu gewonnen hast, wirst du dasselbe hören, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Du hast das eingesetzt, was du konntest und was möglich war. Und Gott sieht deine Grenzen und die sind anders. Steh zu deinen Grenzen, das ist ganz wichtig. Wir müssen auch nicht alles ausfüllen. Wir müssen auch nicht denken, wir müssen alle Lücken büßen in der Gemeinde, weil sich vielleicht sonst keiner findet. Das ist ein ganz ungesundes Denken, weil wenn wir das tun, hindern wir auch die anderen daran, in ihre Berufung hineinzukommen. Und wir richten uns dann irgendwann auch zugrunde, weil das können wir alles gar nicht tragen und packen. Und das sollen wir auch gar nicht. Gott ist gerecht, das ist wunderbar, es ist kein Problem, wenn du in deinen Augen kleineren Dienst tust oder nicht hier vorne stehst. Das ist vollkommen wurscht. Ich werde genauso wie ihr, wenn alles gut geht, von Gott hören, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. In 1. Korinther 4, 2 sagt Paulus, im Übrigen wird vom Verwalter nur verlangt, dass einer treu erfunden werde. Also ein Manager soll nicht veruntreuen, was ihm anvertraut wurde. Gott hat dir Grenzen gesetzt und nicht der Teufel. Verwechselt das nicht miteinander. Ich möchte noch mal etwas zum Thema Gemeinde sagen und ihre Grenzen. Ich möchte dazu etwas weiter ausholen. In Galater 2,21 schreibt Paulus, ich setze die Gnade Gottes nicht beiseite, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. die Gnade Gottes nicht herabsetzen. Bei den Galatern wurde die Gnade beiseite gesetzt, also sehr gering geachtet, indem sie sich wieder dem rituellen Gesetz zuwendeten. Gott hat Gnade geschenkt und sie hatten Frieden mit Gott. Sie waren geistgetauft und hatten eine tolle Gemeinde. Es war alles super. Der fleischliche Mensch ist nicht gerne abhängig von Gnade, sondern er versucht es dann mit Systemen, mit Methoden. Und da kamen die Gemeindelehrer und die sagten, klar ist Gott gnädig, logisch, er hat viel für uns getan, aber das Sahnehäubchen für eure Erlösung, das müsst ihr euch selber setzen. Tieropfer, Beschneidung, Waschungen und so weiter. Wer ordentlich errettet sein will, der wirklich 100% errettet sein will und da auch sicher sein will, der muss jetzt mit diesen Systemen arbeiten. Und Paulus reagiert darauf wie sonst nie. Er benutzt Worte und Redewendungen, die sonst in der ganzen Bibel so nicht vorkommen. In Bezug auf die Korinther ist Paulus, obwohl sie eine sehr fehlerhafte Gemeinde sind, ermutigend und liebevoll. Sie hatten sexuelle Verfehlungen in der Gemeinde und wirklich schlimme Sünden. Aber er ist ermutigend und liebevoll. Er schreibt, ihr seid geheiligt und reingewaschen und so weiter. Den Galatern in Kapitel 5, ihr seid losgelöst von Christus. Christus nutzt euch überhaupt nichts mehr. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Ich finde, das ist das Schlimmste, was man jemandem sagen kann. Das ist sehr, sehr hart. Warum schreibt er das? Sie haben das Prinzip der Gnade verlassen und das System, die Methode gewählt, die die Gnade ersetzen soll. Jetzt die Frage an uns. Wollen wir Charismatiker sein oder Methodiker? Leute, die ein bestimmtes System haben, um etwas zu erreichen? Wenn man mich näher kennt, dann weiß man, dass ich sehr wohl für Strukturen bin. Aber darum geht es auch nicht. Es gibt so viele Ansätze und Prinzipien. Und da gibt es ja überall Erweckungen, hier und dort, auf der ganzen Welt. Und man versucht, diese zu kopieren und die Erweckung dadurch zu uns zu bringen. Das ist eine gesetzliche Handlungsweise. Versteht mich jetzt nicht falsch, es ist gut, sich Dinge abzuschauen und auch das eine oder andere zu übernehmen für unsere Gemeinde. Aber Erweckung ist nicht abhängig von Systemen wie Willow Creek oder eine Zellgemeinde oder was es da nicht alles gibt. Es bringt uns gar nichts, nach Amerika zu schauen und zu schauen, welche Kollektenkörbe sie benutzen und sie auch hier einzuführen, mit der Hoffnung, dass dann die Erweckung ausbricht. Wir sind letztendlich von der Gnade Gottes abhängig. Der Grund dafür, dass an verschiedenen Orten Erweckung ausgebrochen ist, ist letztendlich die Gnade Gottes. Natürlich auch das, die Motivation der Mitarbeiter und die richtige Einstellung und Gebete sind ganz wichtig. Das ist alles Voraussetzung, aber letztendlich ist es die Gnade Gottes und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Die Frage ist wirklich, wollen wir Charismatiker sein oder nicht? In dem Wort Charisma ist das Wort Gnadengabe drin. Wollen wir uns auf die Gnade Gottes verlassen, die Gott hier für uns hat, oder auf irgendwelche Methoden? Wir können keine Erweckung kopieren, das müssen wir auch nicht. Ich persönlich denke Folgendes. Jede Stadt hat ihre eigene Geschichte. Und es gibt Städte wie zum Beispiel Stuttgart und die ganze Region oder auch Wuppertal, die vor 100 Jahren Erweckung erlebt haben. Und die haben es viel leichter. Da wurde jahrzehntelang, wenn nicht sogar jahrhundertelang, gebetet und ausgesät. Und irgendwie gibt Gott Gnade in diesen Gebieten, dass wieder Zeiten der Erweckung da sind. Das hat nichts mit den Pastoren zu tun, die dort mit Sicherheit tolle Leute sind und die eine gute Arbeit leisten, sondern es ist einzig und allein mit der Gnade Gottes möglich. Und ich habe was Witziges vom Uwe Schäfer gehört, dem einem Pastor aus dem BFP, weil ich das toll fand, wie der so auf Fragen reagiert. Warum ist eure Gemeinde in 14 Jahren auf 500 Leute gewachsen? Da sagte er, also jetzt kommt sein Auftritt, er sagt Folgendes, also bei uns ist dir bestimmt schon was aufgefallen. Du hast bestimmt schon gemerkt, dass ich nie Krawatten trage. Also wir haben unsere Gemeinde zur krawattenfreien Zone erklärt. Und das ist der Grund für die Erweckung. ist ja schließlich auch biblisch, denn da gibt es ja keine einzige Bibelstelle über Krawatten. Falls die Leute mal aufhören würden, Krawatten zu tragen, würden sie auch Erweckung erleben. Außerdem ist dir schon mal aufgefallen, dass die Krawatten allen nach unten zeigen. Und wir sind als Christen berufen, ja nach oben zu zeigen. Also legt die Krawatten ab und ihr werdet frei. Also jetzt im Ernst, er weist genau darauf hin, auf die Gnade. Ja? Uwe Schäfer sagt hier das Entscheidende in einer witzigen Art und Weise, der Grund für das Wachstum ist die Gnade Gottes. Und es gibt Regionen in Deutschland, die sind so knochentrocken, dass dort eine Gemeinde von 30 bis 60 Leuten eine totale Erfolgsgeschichte ist. Ja? Zum Beispiel Münster in Ostwestfalen, da hat man die Täufer, die ersten Freikirchler waren das, verfolgt und von den Türmen runtergeworfen. Da ist es jetzt aufgrund der Geschichte schwer, Gemeinde zu bauen. Der Jan Bolzen, der dort Pastor war, der hat mit einer kleinen Gruppe angefangen, Lobpreis zu machen und Land einzunehmen. Und dort ist Ausharren und viel Gebet gefragt. Für Münster ist eine Gemeinde von 50 Leuten, sagen wir mal, ein mega Erfolg. Also wer sagt, Deutschland ist kein hartes Pflaster, der muss mir erstmal das Gegenteil beweisen. Und deshalb ist es auf meinem Herzen, euch zu sagen, dass wir hier in Hirzenhain eine Erfolgsgeschichte schreiben. Ihr habt hier eine super Arbeit gemacht, geleistet und Gott hat Gnade geschenkt, so wie es in diesem Rahmen möglich war. Wir wollen natürlich wachsen und weiterbauen, aber wir müssen aufhören, uns mit anderen zu vergleichen. Das macht uns total unglücklich, okay? Der Vergleich ist nicht angebracht, da jede Stadt und jede Region eine andere Geschichte hat und diese sich auch wiederum auf das Wachstum auswirkt. Ja. Und es ist ja halt nicht so wie in Brasilien oder in Südafrika. Ist doch klar, geh doch mal nach Altötting und versuch mal dort eine Pfingstgemeinde zu gründen. Der Herr mit dir. Und wir sollten aufhören, uns unter Druck zu setzen, was unsere Effektivität angeht. Ob wir effektiv sind oder nicht, entscheidet Gott und nicht wir. Und ich bin sicher, in Gottes Augen wart ihr effektiv in euren gottgegebenen Möglichkeiten und Grenzen, okay? Und Gott sagt zu euch, gut gemacht, sehr gut gemacht, treue und treue Verwalter wart ihr. Ihr habt euer Bestes gegeben, ja? Ihr habt euch eingesetzt. Gott sieht euch wirklich positiv, mit Augen der Liebe. Ihr wart effektiv in euren gottgegebenen Grenzen und Möglichkeiten. Denke nicht so negativ über dich und die Gemeinde, das ist gar nicht angebracht. Vergleiche dich nicht mit anderen. Du kannst mit dieser begrenzten Situation hier in Hirzenhain besser umgehen als einer von denen mit den großen Namen. Und deswegen, weil Gott dir vertraut und weil er dir vertrauen kann, dass du es schaffst, hat er dich hier nach Hirzenhain gestellt. Das ist das Verständnis von Charismatikern. Sie verlassen sich auf die Gnade Gottes. Es geht immer noch um Versöhnung mit den eigenen Grenzen, die auch wir als Gemeinde haben. Das Maß der Gnade ändert sich auch im Laufe der Zeit oder kann sich ändern. Und es werden sich hier noch mehr Leute bekehren in Hirzenhain, ja? Und noch viel mehr Menschen. Aber wir schaffen da jetzt die Voraussetzungen dafür, indem wir jetzt in dem Maß der Gnade laufen, die uns Gott gegeben hat. Wir wollen einander und uns selber nicht unter Druck setzen, sondern die Gnade Gottes ist es, die Durchbrüche wirkt. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Erstens, lass dich versöhnen mit deinen eigenen Grenzen und hör bitte auf, dich mit anderen zu vergleichen. Zweitens, arbeite an deinen Stärken und nicht an deinen Schwächen. Dann wirst du effektiv sein im Reiche Gottes. Und sei kein Lückenbüßer. Dafür bist du nicht gemacht. Drittens, mache im Reich Gottes nicht Dinge, zu denen du gar nicht berufen bist, damit du in deinem Leben zufrieden bist und Frieden austeilst an andere. Amen.